Wir machen jetzt mal eine kleine Zeitreise und springen zurück zum 25. April 1976.
Ihr, die Bauleute und unser ganzes Volk können auf diesen Palast der Republik stolz sein.
Erich Honecker, das Politbüro der SED und einige auserwählte Werktätige feierten die Eröffnung vom Palast der Republik. Mindestens 500 Millionen Ostmark soll er gekostet haben. Manche schätzen sogar das Doppelte. Die teuren Westimporte, wie zum Beispiel die verspiegelte Glasfassade aus Belgien, das hat die Kosten damals in ungeahnte Höhen getrieben. Vor 20 Jahren begann dann der Abriss, der Palast wurde zurückgebaut. Heute steht an dieser Stelle das Humboldt-Forum in Gestalt des rekonstruierten Stadtschlosses. Sören Marotz ist Ausstellungsleiter im privaten DDR-Museum in Berlin-Mitte und jemand, der sich darum kümmert, dass der Palast und dessen Geschichte nicht in Vergessenheit geraten. Schönen guten Morgen, Herr Marotz.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Marotz, ich muss sagen, ich bin in West-Berlin aufgewachsen, kenne aber natürlich den Palast der Republik und ich kann mich auch noch ziemlich gut erinnern. Sie sind in den 70er Jahren in Pankow geboren und waren als Kind oft da. Woran können Sie sich erinnern?
Also 1973 konkret ist ja kein wirkliches großes Geheimnis und ich bin damals als Kind mit meinen Eltern natürlich dorthin gegangen. Wir wohnten in Pankow und fuhren also mit der U-Bahn nach Mitte und das war dann schon ein großes Ereignis. Es waren viele Kinderrevuen dabei und tatsächlich habe ich wenig persönliche Erinnerungen. Die persönlichen Erinnerungen setzen erst später ein, wo wir dann mit Westbesuch, der dann in den 80er Jahren zunehmend kam, in die Innenstadt gefahren sind und dann gern die Spiegelung des Doms in der Palastfassade fotografiert haben. Das war ein ganz beliebtes Fotomotiv gewesen, wo der Dom, der heute noch steht, zum Glück sich in der Fassade gespiegelt hat auf der Volkskammerseite des Palastes. Und obwohl ich 16 war, hätte ich da schon in Diskos gehen können, habe ich aber nicht gemacht.
Herr Marotz, da wo Sie arbeiten, im DDR-Museum, da steht ein Modell vom Palast der Republik im Maßstab 1:100. Wie groß ist denn das Interesse der Besucher bei Ihnen?
Das ist sehr groß. Wir hatten den Palast schon von Anfang an, seit unserer Gründung 2006, thematisiert. Das Thema aber vor ein paar Jahren nochmal komplett neu gemacht und viel größer gefahren. Wir zeigen jetzt eben nicht nur dieses Modell, von dem Sie gerade gesprochen haben, sondern darüber auch eines der Leuchten aus dem Palast der Republik Original und erzählen eben dann nicht nur die Nutzungsgeschichte, was ist im Palast alles passiert, vom Volkskammersaal über die vielen Restaurants und die Kulturveranstaltungen, sondern eben auch die Nachgeschichte. Denn man darf ja nicht vergessen, der Palast war 14 Jahre in Betrieb und ist 16 Jahre bis zu seinem Abriss außer Betrieb noch ein Thema gewesen.
Bewegte Geschichte. Jetzt muss man sagen, war der Palast der Republik ja wirklich mehr als nur ein Gebäude. Und sein Abriss hat damals ja zum Teil heftige Emotionen ausgelöst.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und das waren ja dann auch mehrere Etappen gewesen. Schon mit der Schließung im September 1990, also in der noch DDR, fingen die Debatten ja an. Das war bis dato ja ein beliebtes Haus gewesen. Plötzlich war von Asbest die Rede, von dem die DDR-Bürger nichts wussten. In der Führung wusste man das natürlich, dass es dort ein Asbestproblem gab. Und keiner konnte das so richtig glauben, dass das der Grund der Schließung ist. Und ein Haus, was bis dato noch bis 1990 im vollen Betrieb war, war plötzlich abgeschaltet und dümpelte viele Jahre vor sich hin. Die Trennung der Medien war erst Mitte der 90er Jahre. Also bis Mitte der 90er Jahre hätte der Hausmeister kommen können, alle Schalter anschalten können und es geht wieder los. Und dann die vielen Etappen werden den meisten Hörern ja bekannt sein. Abrissbeschlüsse, Asbestsanierung, davor natürlich noch, hatte ich ganz vergessen, die Zwischennutzung in den 2000er Jahren. Also es waren viele Etappen, die dazu geführt haben, dass der Palast letzten Endes ein Identitätsanker für Ostdeutschland geworden ist und letzten Endes natürlich auch für die Ost-West-Debatte schlechthin.
Identitätsanker, haben Sie gerade gesagt. Welche Bedeutung man sie hat, so ein Gebäude eigentlich generell oder ein Ort oder meinetwegen auch ein Platz für die Menschen?
Na, man darf nicht vergessen dabei, dass die DDR-Bürger selbst ihren Staat am 18. März 1990 abgewählt haben, indem sie die Allianz für Deutschland, also ein CDU-geführtes Parteienbündnis, gewählt haben und damit klar war, es wird eine schnelle deutsche Einheit geben. Und damit war auch klar, relativ bald, ab Sommer dann mit der Währungsunion, dass das westliche Wirtschaftssystem natürlich vieles umwerfen wird. Fast alles im Leben der Menschen. Deshalb ist der Begriff Wende in dem Punkt auch durchaus angebracht, weil es eine Wende für die Menschen war. Und das drückte sich natürlich auch im Umfeld aus. Die Betriebe wurden stillgelegt, zu großen Teilen zumindest, oder umgebaut massiv. Und es drückte sich natürlich auch in der Architektur aus, dass vieles von dem, was stand, dann über Jahre hinweg, das passiert nicht gleich Anfang der 90er Jahre, abgerissen wurde, umgebaut wurde, oder einfach mal nicht mehr im Gedächtnis der Menschen gewesen ist.
Jetzt hat am Ende der Bundestag entschieden, der Palast, der kommt weg. Die Proteste, die sind, wir erinnern uns, dann auch ziemlich schnell wieder verpufft. Was hätten Sie sich denn damals gewünscht?
Also ich habe damals angefangen, Anfang der 90er Jahre, mit meinem Geschichtsstudium, war mit anderen Dingen beschäftigt. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, ich hatte mir darüber wenig Gedanken gemacht. Im Nachhinein habe ich mir sehr viele gemacht. Und ich hätte es, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte, einfach laufen lassen. Also natürlich, ich bin kein Mediziner, ich kann die Asbest-Thematik nicht bewerten, aber es hätte mit Sicherheit eine Lösung gegeben, wie es für alles andere technische ja auch Lösungen gibt. Hätte man den Palast offen gelassen, hätte man relativ bald gemerkt, dass so Nachholeffekte sich ausschleichen. Also Nachholeffekte meine ich, man wollte doch die Westkünstler alle mal sehen. Im Osten gab es nicht allzu viele große Konzerthallen nach der Wende. Dementsprechend war der Palast eine und man hätte sich das sicherlich alles angeguckt. Aber wenn man das einmal durchgehabt hätte, hätte man auch gemerkt, dass der Palast eben doch nur einen Saal hat und eben nicht viele Säle, die man multifunktional nutzen kann. Und die Betriebskosten waren extrem hoch, weil sie zu DDR-Zeiten praktisch keine Rolle spielten. Und all das hätte sicherlich zu einem Nachdenkensprozess spätestens Mitte der 90er Jahre geführt, was man sonst mit dem Palast machen könnte. Und das wiederum wäre recht spannend gewesen. Vielleicht wären wir ja schon früher auf die Idee gekommen, die nach wie vor nicht gut untergebrachte Landesbibliothek da reinzusetzen. Die Überlegung gab es auch mal kurzzeitig. Oder ein Schloss-Palast-Synthese zu machen, wie es der Architekt Heinz Graf Hunder Mitte der 90er Jahre mal entworfen hat. Also die Idee, das Schloss irgendeiner Form wieder zu errichten, aber mit dem Palast zu verbinden. Das ist dann der Blick in die Glaskugel, den Historiker, nachdem sie gerne gefragt werden, aber den sie ungern machen.
Verstehe. Das sagt Sören Marotz, Ausstellungsleiter im DDR-Museum in Berlin. Bitte, Herr Marotz, haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Zeit heute.
Gerne.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.